Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Herzlich willkommen beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Mein Name ist Christine Walch. Ich spreche heute mit Dr. Anton Amadeus Hörmann. Er arbeitet als Radiopharmazeut an der Uniklinik für Nuklearmedizin und Endokrinologie am Uniklinikum Salzburg. Und er erzählt uns über sein interessantes Fachgebiet, das für viele Patienten gerade mit bösartigen Erkrankungen von großer Bedeutung ist. Die Universitätsklinik für Nuklearmedizin beschäftigt sich mit der Anwendung von radioaktiven Stoffen, den sogenannten Radiopharmaka, zur Diagnose und zur Therapie. Dr. Hörmann berichtet uns über die Produktion dieser Radiopharmaka im eigenen Reinraum, das heißt unter absoluter Sterilität. Und wir werden auch sprechen über Neuentwicklungen von Technologien, von denen unsere Patientinnen und Patienten direkt profitieren können. Lieber Herr Dr. Hörmann, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen.
Dankeschön, danke.
Sie haben kürzlich die neue Stelle des Radiopharmazeuten angetreten am Uniklinikum Salzburg. Wie sind Sie überhaupt von der Pharmazie zur Radiopharmazie gekommen?
Also wie Radiopharmazie schon sagt, beginnt die Ausbildung zum Radiopharmazeuten zunächst mit dem Studium der Pharmazie. Im Pharmaziestudium gibt es aber keine wirklichen Pflichtfächer, in denen die Radiopharmazie vorgestellt wird. Als ich in Innsbruck Pharmazie studiert hatte, gab es dann ein Wahlfach Radiopharmazie, das habe ich dann besucht, aber habe mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, dass ich da mal Fuß fassen werde. Nach dem Studium habe ich mich dann vor die Entscheidung gestellt, entweder öffentliche Apotheke oder den weiteren akademischen Weg über ein Doktoratstudium. Ich habe mich dann für den letzteren Weg entschieden und die Spezialisierung zum Radiopharmazeuten an der Nuklearmedizin in Innsbruck absolviert. Dort konnte ich nicht nur die praktischen, sondern auch die theoretischen Inhalte lernen. Hier stand allerdings die Forschung von neuen Tracern im Vordergrund und ich hatte eigentlich kaum Patientenkontakt. Da mir aber der Patientenkontakt und vor allem das Wohl der Patienten sehr am Herzen liegt, habe ich mich dazu entschieden, in der klinischen Routine Fuß zu fassen und die Radiopharmaka auch an anderen Standorten wie Innsbruck, Wien oder Graz zu etablieren und weiter zu optimieren.
Was wird in Ihrer Abteilung im Allgemeinen gemacht und was sind Ihre Tätigkeitsfelder jetzt hier bei uns im Speziellen?
Also im Zentrum für Nuklearmedizin und Endokrinologie, da beschäftigen wir uns vor allem mit bildgebenden Verfahren und der Applikation von Therapien. Mithilfe von sogenannten Isotopen sind wir in der Lage, physiologische Vorgänge im Körper sichtbar zu machen oder auch zu therapieren. Zur kurzen Erklärung vielleicht, was Isotope sind. Isotope bezeichnet man Atomarten des gleichen Elements, also zum Beispiel Kohlenstoff, das die gleiche Summe an Protonen hat im Kern. Also die Summe der Protonen beschreibt das Element, hier im Fall Kohlenstoff, aber unterschiedliche Menge an Neutronen im Kern hat. Zum Beispiel das stabile Isotop vom Kohlenstoff ist das Kohlenstoffisotop 12. 6 Neutronen, 6 Protonen. Es gibt aber auch den Kohlenstoff 11 oder Kohlenstoff 14, der weniger oder mehr Neutronen im Kern hat und somit radioaktiv ist. Bis heute kennt man circa oder mehr als 3000 Isotope. Die Radiopharmazeutika selbst, die bestehen entweder aus dem Isotop selber, zum Beispiel Jod-131 für die Schilddrüsenkarzinomtherapie, oder einer Kombination zwischen einem Trägermolekül, das in dem Körper an einem bestimmten Ort binden soll und eben dem radioaktiven Isotop. Wir verabreichen den Patienten so geringe Menge an der chemischen Trägersubstanz, dass sie keine Wirkung im Körper auslöst, aber immer noch genug Radioaktivität, dass wir den Ort der Substanz detektieren können. Das Prinzip nennt man auch das Tracer-Prinzip. Also Radiopharmazeutika sind auch Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes und unterliegen gewissen Vorschriften. Und unsere Hauptaufgaben sind daher sehr vielfältig. Also zum Beginn des Tages steht oft die Herstellung der Radiopharmaka im Vordergrund. Meistens geschieht das schon vor 7 Uhr morgens.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird radioaktives Material angeliefert?
Es wird angeliefert. Wir produzieren das aber auch selber in sogenannten Generatoren. Vereinfacht gesagt ist ein Generator, man hat ein Isotop, ein radioaktives, in dem Generator drinnen und das zerfällt zu einem anderen Isotop und man kann über chemische Lösungsmittel nur das Tochternuklid, das Tochterisotop aus dem Generator holen. Genau.
Ist das dann eine Flüssigkeit?
Das ist eine Flüssigkeit, genau, die wird im Reinraum zusammengemischt. Genau. Die Produktion, eben wie gesagt, machen wir schon relativ früh um 7 Uhr morgens. Und das geschieht dann im speziellen Raum, in einem sogenannten Reinraum, der streng reglementiert ist, um wirklich die Sicherheit und Qualität der Radiopharmaka zu gewährleisten. Weil wir stellen parenterale Arzneimittel her, also die über die Vene appliziert werden und die müssen steril sein. Genau. Meine Aufgabe ist es, neben der Herstellung dieser Radiopharmaka auch die Überwachung anderer Mitarbeiter, die in diesem Reinraum arbeiten. Und wir verfügen hier über modernste Technologien, dass das auch wirklich, dass die der Qualitätsanforderungen entsprochen werden und die Radiopharmaka mikrobiell rein sind. Genau. Manche Radiopharmaka können wir nicht selber produzieren, die müssen angeliefert werden, weil manche Isotope können nicht in einem Generator produziert werden, sondern man braucht zum Beispiel einen Teilchenbeschleuniger, ein sogenanntes Zyklotron oder sogar einen Kernreaktor. Da gibt es in München einen, kann man auch besuchen, wenn man das mal will. Die werden in speziellen Zentren für uns hergestellt und jeden Morgen angeliefert in speziellen Transporter. Vielleicht hat das mal einer gesehen, so ein kleiner Wagen mit einem Radioaktivsymbol drauf. Ein weiterer wichtiger Teil ist dann auch die Qualitätskontrolle. Also jedes Radiopharmakon, das wir im Reinraum herstellen, muss gründlich getestet werden, um wirklich sicherzustellen, dass es den hohen Standards entspricht. Auch die Überwachung vom Raum selber ist meine Aufgabe. Also wir schauen die Luftpartikelzahl, die Luftkeime, aber auch die Oberflächen im Reinraum und sogar die Mitarbeiter werden mikrobiell auf Keime untersucht. Genau, also ich bin also verantwortlich für die Produktion und die Qualitätskontrolle, dass alles korrekt durchgeführt wird und ich erteile auch vor Applikation am Patienten die Freigabe der Radiopharmaka. Wir arbeiten sehr eng mit den Ärzten zusammen. Ich berate sie, dass wir zum Beispiel neue Radiopharmaka etablieren können für andere Indikationsarten. Oder auch die Schulung des medizinischen Personals ist eben eine meiner Hauptaufgaben. Also neben der ganzen klinischen Routine hatte ich bereits Vorlesungen über Radiopharmazie an der FH Salzburg und seit neuestem auch an der PMU im Rahmen des Pharmaziestudiums und betreue dort auch bereits Masterarbeiten.
Herr Dr. Hörmann, wenn man Radioaktivität hört, denkt man als erstes an gefährliche Strahlung. Wie kann das jetzt dem Patienten tatsächlich nutzen?
Also zunächst einmal muss man unterscheiden, es gibt verschiedene Strahlenarten. Vielleicht hat schon der eine oder andere von den Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahlen gehört. Die werden dann unterschiedlich genutzt. Vielleicht zur kurzen Erklärung, was diese Strahlenarten sind. Also die Gamma-Strahlung sind vor allem hochenergetische Photonen, also elektromagnetische Strahlung, wie zum Beispiel auch die UV-Strahlung von der Sonne. Sie werden von angeregten Atomkernen ausgesandt und haben auch die höchste Durchdringungskraft. Je nach Energie braucht man mehr oder weniger Blei oder Wolfram, um das abzuschirmen. Und das bekannteste Beispiel hier ist das Technetium-99M. Da steht das M für den metastabilen Zustand des Kerns. Und diese Isotope werden vor allem für die Szintigraphie eingesetzt, einem bildgebenden Verfahren, das in der Lage ist, diese Gammastrahlung in elektrische Signale umzuwandeln und so ein Bild zu rekonstruieren.
Das heißt, damit macht man vor allem Tumore sichtbar, oder?
Tumore sichtbar, genau. Die Hauptanwendungen sind sehr vielfältig. Man kann, je nach Tracer, man kann die Nierenfunktion testen, man kann die Schilddrüse anschauen, man kann die Herzdurchblutung anschauen. Also es gibt eigentlich für jede Indikation bereits ein passendes Radiopharmazeutikum. Genau. Das ist der eine Teil von der Bildgebung. Dann gibt es einen anderen Teil von der Bildgebung, die Positronen-Emissionstomographie, kurz PET genannt. Dann macht man sie Kerne zunutze, die dem Beta-Zerfall unterliegen. Beim Beta-Zerfall gibt es aber wieder zwei Arten, die unterschiedlich genutzt werden. Beim Beta-Plus-Zerfall, kurz zur Erklärung, tritt vor allem bei protonreichen Kernen auf und da wandelt sich ein Proton im Kern in ein Neutron um und sendet ein Positron aus. Das Positron kann man sich vorstellen als Antiteilchen vom Elektron, also ein positiv geladenes Elektron. Und nachdem man das appliziert hat am Patienten, trifft dieses Positron im Körper des Patienten auf ein Elektron. Und diese beiden Teilchen und Antiteilchen, löschen sich gegenseitig aus und es kommt zur Vernichtungsstrahlung. Das sind Gammastrahlen mit 180 Grad Winkel, die voneinander weggehen. Und die werden von einem Ringdetektor detektiert. Und das Gerät kann dann eben lokalisieren, wo das im Körper zerfallen ist. Genau. Beta-Plus-Zerfall haben wir gehört. Es gibt auch dann den Beta-Minus-Zerfall. Das tritt vor allem bei neutronreichen Kernen auf. Da geschieht eigentlich im Prinzip das Gleiche. Ein Neutron wandelt sich ein Proton um unter Aussendung eines Elektrons, also nicht ein Positron, sondern ein Elektron diesmal. Und dieses Elektron kann im Körper verschiedene Effekte erzeugen, die den Zelltod herbeiführen. Bekanntes Beispiel, wie erwähnt schon, das Jod 131 oder auch das Lutetium 177. Für die sehr bekannte Prostatakarzinomtherapie wird das verwendet. Und beim Beta-Zerfall handelt es sich um Teilchen und nicht um elektromagnetische Strahlung und daher kann man die viel besser abschirmen. Und der letzte Zerfall ist der Alpha-Zerfall. Der tritt vor allem bei sehr, sehr schweren Kernen auf. Ein Alpha-Teilchen ist dann im Endeffekt ein Helium-Ion, das vom Kern ausgesandt wird. Und diese Teilchen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr, sehr viel Energie besitzen, aber in einem sehr kleinen Abstand abgeben. Und nachdem man eben die Alpha-Teilchen im Körper appliziert hat, reichen sie meist nur wenige Zelldurchmesser und haben eben durch diese hohe Energie eine sehr hohe Energieabgabe an das Zellgewebe und sind damit sehr, sehr effektiv für die Therapie. Leider sind sie auch sehr gefährlich für das Personal, das damit arbeitet. Man spricht da von der Radiotoxizität. Da müssen dann Vorkehrungen getroffen werden, wie FFP3-Masken oder wie man bei Corona-Testungen kennt, diese Schutzschilder. Genau. Es gibt noch viel weitere Zerfallsarten, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber das sind jetzt die Grundzerfälle, die wir uns zunutze machen für die Diagnostik. Einerseits Szintigraphie und die PET-Positronen-Emissionstomographie, aber auch die Therapie. Also das Risiko von Patienten hängt einerseits wirklich von der Art der Strahlung ab, ihrer Energie, der Halbwertszeit, also wie lang braucht das Isotop, um zu zerfallen und vor allem der Menge der Radioaktivität, die wir überhaupt applizieren am Patienten. Also zur groben Einschätzung, eine PET-CT-Untersuchung ist ungefähr vergleichbar mit einer ganzkörperdiagnostischen CT-Untersuchung. Also meiner Meinung nach überwiegt klar der Nutzen dem Risiko bei gewissen Fragestellungen, aber man muss darauf achten, dass die Patienten und die Patientinnen eben von Kleinkindern und Schwangeren Abstand halten nach der Applikation, aber darauf werden sie immer hingewiesen und ist wirklich auch noch von kurzer Dauer.
Sie stellen Radiopharmaka im eigenen Reinraum her, also unter speziellen hygienischen Bedingungen. Wie kann man sich da den Ablauf vorstellen?
Also die Herstellung von der Radiopharmazeutika im Reinraum ist ein streng regulierter Prozess, der wirklich höchste Sorgfalt erfordert von allen Mitarbeitern, die dort arbeiten. Jeder Mitarbeiter, der dort arbeitet, bekommt eine Schulung und muss spezielle Schutzkleidung tragen, wie sterile OP-Mäntel, Schuhe, Haarnetze. Wir ziehen zwei Paar Handschuhe an, sterile Handschuhe und Mundschutz, um wirklich die Kontamination der Arzneimittel zu vermeiden. Die Rohstoffe, die wir dafür verwenden, die haben wir in speziellen Lagerräumen. Und die werden über spezielle Materialschleusen desinfiziert und in den Reinraum eingeschleust. Die Materialien werden natürlich auf Qualität und Reinheit im Vorhinein getestet und erst dann zur Verwendung freigegeben.
Müssen Sie sich selber vor den Strahlen schützen oder wie?
Wir schützen uns selber vor den Strahlen mit Bleiabschirmungen und mit Abstandspinzettenhaltern. Es gibt das Quadratabstandsgesetz, das sagt doppelter Abstand, sagt vierfache Dosisreduktion. Und es gibt diese 3A-Regel, die man überall schon mal vielleicht gehört hat, also Abstand, Abschirmung und die Aufenthaltsdauer. Und durch diese Maßnahmen, wir haben auch eigene Dosimeter, auch Ringdosimeter, die Fingerdosis messen. Und kein Mitarbeiter war bis jetzt je über einem Grenzwert. Also wenn man weiß, was man tut, dann ist es alles kein Problem. Genau. Also im Reinraum findet dann eigentlich die eigentliche Synthese statt unter aseptischen Bedingungen. Wir mischen das radioaktive Isotop, sei es, dass wir es von einem Generator rausholen oder dass es angeliefert wird, mit unserer chemischen Trägersubstanz. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Es gibt sogenannte Kits, das kann man sich vorstellen wie kleine Fläschchen, wo man das in einer gewissen Reihenfolge zusammenschüttet und relativ einfach von der Herstellung her ist. Oder auch komplexer mit automatisierten Synthesenmodulen. Dort werden Kassetten eingespannt und die erlauben dann, neue Radiopharmaka zu etablieren, wenn man jeden einzelnen Schritt selbst steuern kann. Genau, die wird dann ferngesteuert über ein Laptop-System und erlaubt eben die Etablierung von neuen Radiopharmaka. Und nach der Herstellung wird dann das Radiopharmakon ausgeschleust und unterliegt dann dieser Qualitätskontrolle. Da machen wir dann physikalische Tests wie Halbwertszeitbestimmung oder Gamma-Energiespektren oder chemische Reinheitstests, ob wirklich unser Produkt wirklich chemisch auch rein ist. Das funktioniert mit HPLC-Analyse oder auch biologische Tests, zum Beispiel Sterilitätstests oder Endotoxintestung. Genau, um wirklich die Produkte in ihrer Reinheit, Wirksamkeit und Sicherheit von den Patienten und Patientinnen sicherzustellen. Genau.
Welche besonderen Herausforderungen gibt es bei der Herstellung von Radiopharmaka im Reinraum?
Also im Reinraum selber ist eine der größten Herausforderungen die Einhaltung der Reinraumbedingungen, damit es zu keiner Kontamination kommt. Die Mitarbeiter sollen auch natürlich auch vor Radioaktivität geschützt werden und nicht nur das Produkt geschützt. Das erfordert eben diszipliniertes Verhalten vom ganz gesamten Personal. Der Umgang mit radioaktiven Isotopen ist anspruchsvoll. Radioaktivität kann man weder riechen, schmecken noch sehen. Und es muss deswegen stets darauf geachtet werden, geeignetes Equipment zu verwenden, Abschirmungen zu verwenden, um wirklich die Strahlenbelastung für das Personal so gering wie möglich zu halten. Genau, ein wichtiger Punkt für die diagnostischen Isotope, die wir verwenden, ist die sehr kurze Halbwertszeit. Eine Halbwertszeit sagt, nach dieser Zeit ist die Hälfte der Radioaktivität noch vorhanden. Wir verwenden Radionuklide mit einer Halbwertszeit von 68 Minuten. Heißt, nach einer Stunde ist nur noch die Hälfte da. Und deswegen ist der ganze Anwendungsprozess sehr zeitkritisch. Die Radiopharmaka müssen wirklich innerhalb von wenigen Minuten nach der Herstellung und der Qualitätskontrolle direkt am Patienten appliziert werden. Die Radiopharmaka werden somit wirklich für jeden einzelnen Patienten frisch zubereitet, damit sie ihre maximale Wirksamkeit entfalten. Und das erfordert natürlich eine präzise Planung und eine enge Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen, aber wir sind ein perfekt eingespieltes Team und daher kommt es wirklich nie zu Zeitverzögerungen und die Patienten bekommen zum Termin ihr Radiopharmakon.
Sie entwickeln, wie Sie eben auch gesagt haben, auch neue Radiopharmaka. Wie stellt man sich das vor und wer kann davon profitieren?
Also an Universitäten und vor allem an Forschungszentren, da werden wirklich ständig neue Moleküle entwickelt, die an einen speziellen Rezeptor oder einen speziellen Transporter im Körper binden soll, entwickelt. Häufig sind diese Rezeptoren an den Zelloberflächen von bösartigen Zellen vermehrt vorhanden und im Gegensatz zu gesunden eben nicht. Und das macht man sich zunutze. Und die ganzen Forscher, die machen das durch chemische Modifikation, um die Bindung gezielt zu verbessern und auch die Stabilität im Körper zu verbessern. Und bevor die Substanzen dann wirklich das erste Mal am Patienten eingesetzt werden, durchlaufen sie eine Vielzahl von Tests. Das sind Zelltestungen, physikalisch-chemische Testungen, Charakterisierungen. Leider auch Tierversuche sind mit dabei. Und erst wenn wirklich alle Tests erfolgreich sind, kann man eine klinische Studie anmelden bei der AGES. Und die unterteilt sich dann in verschiedene Phasen, Phase 1, 2 und 3. Und wirklich, wenn alle Daten passen über so einen neuen Tracer eben, kann man den in der Klinik etablieren. Genau. Und wenn wir dann so einen Tracer bekommen, dann muss man innerhalb von der Klinik auch nochmal die Synthese und die Qualitätskontrolle validieren, dass wirklich reproduzierbar nachgewiesen wird. Wir können das herstellen, die Qualität passt immer. Ich messe das, was ich messen will. Und genau, da gibt es Vorschriften, wie man das zu erstellen hat, mit Validierungsberichten und so weiter, dass wirklich sicher geht, dass der Patient ein sicheres und hoffentlich ihm helfendes Medikament enthält.
Was sind die Zukunftsvisionen in Ihrem Fach? Was können sich Patientinnen und Patienten in der Zukunft erwarten?
Also die Radiopharmazie selbst ist ein sehr schnell wachsendes und sehr dynamisches Fachgebiet. Es gibt immer wieder neue Technologien und Entwicklungen und auch neue Tracer. Und vielleicht haben Sie schon mal was von der personalisierten Medizin gehört. In Zukunft sollen wirklich mit Hilfe von diesen Tracern die molekularen Eigenschaften von Patienten genau bestimmt werden und somit die Therapie zum Beispiel optimiert werden. Auch neue Isotope sind in der Pipeline, vor allem diese Alpha-Teilchen. Alpha-Teilchen emittierenden Isotope, wie zum Beispiel das Actinium, auch für die Prostatakarzinomtherapie sehr interessant. Oder noch interessanter aus meiner Sicht sind diese sogenannten Auger-Elektron-emittierenden Isotope wie das Terbium 161. Die sind in der Lage, wirklich nur eine Zelle zu schädigen und das ganze umliegende Gewebe in Ruhe zu lassen, einfach gesagt. Das wird natürlich dazu führen, dass die Therapie noch besser funktioniert und noch nebenwirkungsärmer ist. Und es soll auch das Gesundheitssystem natürlich entlastet werden, da unnötige Untersuchungen wegfallen oder Therapien wegfallen, genau. Also erst kürzlich konnten wir mit solch einem neuen Radiopharmakon bei mehreren Patienten den Ärzten ein Medikament an die Hand geben, das denen hilft bei unklaren Fragestellungen, zum Beispiel bei biochemischen Rezidiv, im Wiederaufflammen der Erkrankung, ein klares Bild zu geben, was beim Patienten wirklich los ist. Und für Patienten hat es den riesen Vorteil, dass weitere unnötige Untersuchungen wegfallen, weitere Therapie wegfallen und auch, dass die Therapie viel maßgeschneiderter an den Patienten angepasst werden kann. Und wir konnten auch eine verbesserte Heilung beim Patienten bereits sehen. Also wir blicken daher wirklich in eine strahlende Zukunft im Bereich der Medizin.
Herr Dr. Herrmann, vielen Dank für Ihre spannenden Ausführungen und den Einblick in die Radiopharmazie, den Sie uns gewährt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie bei unserem Podcast dabei waren. Ich freue mich, Sie demnächst wieder auf dem Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken begrüßen zu dürfen. Ihre Christine Wald.
Podcast der Salzburger Landeskliniken.